Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Unser heutiges Thema ist Erste Hilfe bei Neuweltkamelien und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Anna Stölzl. Sie ist Tierärztin und hat sich auf die Neuweltkamelien spezialisiert. Sie züchtet auch selbst Alpakas. Darf ich vielleicht gleich als erstes mal fragen, wie es dazu gekommen ist, so eine eigene Alpaka-Zucht?
Ja, das war eigentlich mehr oder weniger gar nicht so geplant. Ich wollte immer viel lieber Lamas haben, aber da ich das Projekt zusammen mit meinen Eltern betreibe, haben sich die dann als ursprüngliche Geldgeber dann durchgesetzt und so sind wir dann zu den Alpakas gekommen. Und es ist einfach so, wenn mein Vater irgendwas anfängt, der macht nie irgendwelche halben Sachen. Deswegen sind keine Hobbytiere bei uns eingezogen, sondern gleich drei sehr teure, sehr exklusive Zuchtstuten. Und wie das beim Züchten dann so ist, exponentielle Steigung, jetzt haben wir heute 30 Tiere bei uns zu Hause stehen.
Na, gratuliere. Es ist zusätzliche Arbeit, aber auch zusätzliche Freude sicherlich. Wenn wir jetzt da schon mal gleich dabei sind, was sind denn so die Unterschiede zwischen den Neuweltkamelien? Welche darf man überhaupt halten? Was muss man da beachten?
Also Neuweltkamelien gehören ja zur Familie der Kamele und das unterscheidet man eben zwischen Alt- und Neuweltkamele. Die Altweltkamele sind die großen, das baktrische Kamel und das Dromedar. Und zu den Neuweltkamelen gehören eben die domestizierten Rassen wie das Lama und das Alpaka und eben die Wildformen wie Cunha und Guanaco. Und es ist einfach so, wenn man sich anschaut, für was die domestiziert worden sind. Früher ist es so, das Lama muss groß und stabil sein, weil es ist für Lasten. Und zusätzlich, da sie recht eine Größe haben und dadurch eine gute Muskelaufbau haben, sind sie halt auch fürs Fleisch gezüchtet worden. Im Gegensatz zum Alpaka, das wirklich zu 100% eigentlich nur ein Vliestier ist. Also da ist nur das Vlies, das ist eben die Wolle, wird beim Alpaka als Vlies bezeichnet, wichtig. Ganz selten, also ich selbst habe auch keinen Bestand zum Betreuen, gibt es noch Guanacos in der Privathaltung, also die Wildform vom Lama. Das ist erlaubt mit einer Sondergenehmigung. Die sind aber sehr wild, schwer eben zu zähmen und deswegen auch schwer zu halten. Deswegen wird das einfach nicht sehr oft gemacht. Das Vicuña im Gegensatz zu alle anderen drei ist eben im Washingtoner Artenschutzgesetz geschützt und ist nur Zoos vorbehalten, diese zu halten. Also die dürfen in Privathaltung auch nicht gehalten werden. Deswegen werden wir sie als Otto-Normaltierarzt draußen nicht sehen, außer wir betreuen ein Zoo mit.
Das heißt, in Österreich haben wir Lamas und Alpakas. Kann man sagen, ungefähr in welchem Verhältnis oder was sozusagen vorherrschend ist?
Vorherrschend ist auf alle Fälle das Alpaka. Also das Alpaka hat auch die letzten Jahre einen richtigen Boom bekommen. Dieses Babyface-Effekt, was die haben, durch die großen Glubschaugen und die viele Wolle. Und sie schauen einfach aus wie so ein Steiftier aus einem Kinderladen. Und deswegen gibt es sicher mehr Alpakas als Lamas hier. Die genauen Zahlen haben wir eigentlich keine. Das ist ein bisschen traurig und ich finde, daran müsste Österreich auch ein bisschen arbeiten. Sie sind zwar lebensmittelliefernde Tiere, sprich, wir müssen sie als Tierarzt behandeln wie ein lebensmittellieferndes Tier. Sie sind aber nicht in der Tierseuchenkasse mit drinnen. Wir haben zwar auch eine Pflicht, sie zu chippen oder eine Ohrmarke einzuziehen, aber es gibt kein Register. Wir denken, es wird so um die 10.000 Alpakas geben. Und wahrscheinlich die Hälfte, wenn nicht sogar nur ein Drittel Lamas in Österreich. Aber wie gesagt, genaue Zahlen haben wir leider nicht.
Und die Nutzung, kann man sagen, ist mehr privat oder eben für Lama- oder Alpaka-Wanderungen.
Ich glaube, das ist so, das teilt sich so ein bisschen Hälfte, Hälfte auf, ohne dass ich da jetzt genaue Zahlen habe. Ich habe zum Beispiel ganz viele Hobbybetriebe, die halt so 6 bis 10 Tiere maximal haben. Viele von denen betreiben sowohl mit Lama als auch mit einem Alpaka eben so Wanderungen. Das kennt man ja, Trekking. Es wird ganz viel in der tiergestützten Therapie mit diesen Tieren gearbeitet. Ich habe aber auch zwei, drei große Betriebe, also die wirklich um die 100 Alpakas halten. Und da geht es auch wirklich um Zucht und um Wollproduktion. Aber die Großzahl sind sicher kleine Betriebe, um die 10 Tiere, sage ich mal, maximal 10 Tiere. Das ist so das Hauptding, was wir sehen.
Und wenn wir jetzt zu unserem heutigen sozusagen Hauptthema kommen und sagen, die erste Hilfe bei den Neuweltkamelien, was begegnet einem denn da so alles?
Das Gemeine beim Alpaka und beim Lama ist, wir haben für uns Tierärzte, vor allem für die ältere Generation, wo das vielleicht an den Unis noch nicht so gelehrt worden ist, muss man einfach sagen, das größte Problem ist, wir haben so ein Mixtier. Also in manchen Fällen verhält es sich wie ein Pferd, in manchen Fällen verhält es sich wie eine Ziege, ein Schaf oder ein Rind. Und man muss halt dann entscheiden, was hat man dann im Endeffekt vor sich. Und das zweite Gemeine an Neuweltkamelidien ist einfach, dass sie sehr stoische Tiere sind. Also die zeigen sehr, 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 sehr lange nicht, dass sie krank sind oder dass sie ein Problem haben. Und deswegen sind wir Tierärzte darauf angewiesen, dass die Besitzer ihre Tiere wirklich gut kennen. Es ist nämlich so, von 10 festliegenden Neuweltkamelen, egal ob Lama oder Alpaka, steht nur noch eines auf. Also wenn ich als Tierarzt zu einem festliegenden Lama oder Alpaka komme, kann ich einen Tierhalter schon mal vorbereiten. Unsere Chancen sind wirklich sehr, sehr gering, dass ich das Tier wieder zum Aufstehen bringe, dass das Tier die Krankheit überlebt, weil es eben so lange nicht zeigt, dass es ein Problem hat. Ansonsten können Sie im Endeffekt von den Notfällen alles bekommen, was wir bei unseren restlichen Nutztieren auch kennen. Ein Ding, was Pferdetierärzte fürchten zum Beispiel, ist die Schlundverstopfung. Wir haben hier Tiere, die einen sehr, sehr langen Hals haben. Und durch diesen Hals muss das Futter auch durch. Und bekommen die Tiere irgendein falsches Futter, ein zu großes Stück Apfel zum Beispiel oder pelletiertes Futter ist sehr, sehr gefährlich, weil das im Hals hängen bleiben kann. Durch den Speichel geht es auf und verstopft den Hals. Deswegen sind Schlundverstopfungen zum Beispiel gar nicht selten bei den Tieren. Da muss der Halter halt schauen, wie kann ich die Fütterung optimieren, etc. Koliken gibt es genauso wie beim Rind oder beim Pferd. Hier ist es aber auch so, die Kolik beim Neuweltkamel ist keine typische Kolik, wie wir sie beim Pferd kennen, mit Bauchschlagen, Wälzen, Schwitzen, unruhig sein, sondern es kann einfach sein, dass ein Neuweltkamel bei der Kolik in irgendeiner Ecke von der Weide steht und in die Ferne schaut. Hier muss man vielleicht wissen, dass Neuweltkamele zwar wiederkauen, aber eben keine echten Wiederkäuer sind. Sie haben keinen vierteiligen Magen wie das Rind, sondern einen dreigeteilten Magen, der aber auch eigentlich ein Magen ist, der wirklich in drei Teile unterteilt ist. Und das muss man halt vielleicht auch wissen, wenn man so ein Tier behandelt, dass wir eben dieses Magensystem hat, das wieder ganz anders ist wie beim Pferd, ähnlich wie beim Schaf und beim Rind und bei der Ziege, aber halt doch irgendwie auch nicht gleich. Und das ist zum Beispiel auch vielleicht ganz interessant zu wissen.
Das heißt, sowas wie eine Labmagendrehung, es gibt also quasi keine Art von Magendrehung dann beim Neuweltkamelidien,
Nein.
weil das System anders funktioniert.
Ja, genau. Es
Also
kommt,
es geht
also es,
eher um die Koliken,
genau.
vergleichbar ungefähr mit dem Pferd, kann man das so sagen. Ja.
Kann man so sagen, also wir haben Verstopfungskoliken, ähnlich wie beim Pferd. Und hier ist eben so ein bisschen das Problem, dass das Omeprazol, was wir beim Pferd ja kennen, Studien zufolge, also hier stehen wir noch so ein bisschen am Anfang von der Forschung, nicht so die richtige Wirkung beim Neuweltkamel hat. Das Einzige, was wirklich gut funktionieren würde, wäre zum Beispiel irgendein Pantoprazol IV. Und hier kommen wir aber wieder an die Problematik. Wir haben ein lebensmittellieferndes Tier. Pantoprazol IV gibt es nicht fürs Tier zugelassen, ist ein Humanarzneimittelstoff und ich kann es eigentlich nicht umwidmen. Deswegen, da stehen wir dann als Großtiermediziner dann gleich wieder in der Ecke.
Aber wenn jetzt sozusagen akut ein Notfall da ist und wir versuchen, den quasi zu diagnostizieren, kann man die Diagnose Ulkus gleich bei diesem Termin theoretisch stellen?
Die Diagnose Ulkus ist vor allem in der reinen Praxis draußen, sage ich einmal, meistens eine Verdachtsdiagnose. Man kann ziemlich gut Ultraschallen. Also wenn ich so ein bisschen die Skills vom Ultraschall habe und ein Ultraschallgerät habe, wo ich vielleicht ein Linear- oder einen Konvexschallkopf mit drauf machen kann, kann ich recht guten Schall machen. Und dann könnte ich, wenn ich ein bisschen geübt bin, sowas schon auch einmal erschallen, sage ich mal, oder zumindest die Verdachtsdiagnose machen. Aber meistens ist es tatsächlich eine Verdachtsdiagnose aufgrund der vorliegenden Sachen, die ich dann bei diesem Tier habe. Ich versuche dann natürlich Blut zu nehmen. Und wenn ich ein Tier habe, das eine Kolik hat, behandle ich trotzdem, wenn ich jetzt eine Verstopfung etc. ausgeschlossen habe, erst einmal den Ulkus mit. Beziehungsweise, wenn ich ein krankes Neuweltkamel habe, behandle ich sowieso immer Ulkus mit, weil wir wissen das bei allen anderen Tierarten auch. Sobald sie krank werden, Stress haben, Magenausschüttung verlangsamt sich, ist die Gefahr von den Ulzeras einfach sehr, sehr hoch. Und deswegen schaue ich, dass ich da gleich gegensteuern versuche.
Und das heißt, wir kommen eigentlich zu einem festliegenden Tier oder einem Tier, das apathisch in einer Ecke steht und müssen sehr viel klinische Untersuchungen machen. Habe ich
Ja.
das so richtig verstanden? Weil sie einem ja nicht wirklich zeigen, was eigentlich los ist. Ja?
Genau. Ich habe in München studiert. Mein Professor in der Pathologie hat immer gesagt, ich muss wissen, wie was gesund aussieht, damit ich es erkenne, wie es krank aussieht. Und beim Neuweltkamel ist es tatsächlich auch so. Also ich muss so ein bisschen wissen, wie das gesunde Tier ist, damit ich weiß, wo das Problem liegen kann. Und ich mache dann einfach ganz stumpf eine Diagnostik von vorn nach hinten und von hinten nach vorne. Also im Endeffekt wirklich, wie ich es beim Hasen oder beim Meerschweinchen auch machen würde. Also ich schaue mir die Schleimhautfarbe an. Die soll im Gegensatz zu anderen Tierarten eher in ein Dunkelrosa, also da sind sie ein bisschen mit der Ziege vergleichbar. Die haben ja auch eine sehr, sehr dunkle Schleimhautfarbe. Dann schaue ich, sind die Schleimhäute pappig oder sind sie schön feucht? Schwierig zum Beispiel ist Dehydratationszustand festzustellen, da die Haut beim Alpaka und beim Lama sehr fest sitzt und ich keine Falte ziehen kann, wie ich es zum Beispiel beim Pferd mache oder beim Rind. Was da ganz gut funktioniert, ist tatsächlich das obere, also Augenlid, dass ich das Augenlid zwischen zwei Fingern nehme, zusammendrücke und mir schaue, bleibt da die Falte stehen. Aber ansonsten ist das halt wirklich schwer festzustellen. Dann schaue ich, haben Sie vielleicht ein Schmerzgesicht? Das ist ähnlich wie beim Pferd, kann man das recht gut sowohl beim Lama als auch beim Alpaka feststellen. Wenn ich aber jetzt natürlich einen Alpaka habe, was im Winter, was 100 Kilo, jetzt übertrieben, aber viel Wolle im Gesicht hat, dann tue ich mich da auch schon wieder viel, viel schwerer. Für die Kollegen, die das interessiert, sollen es mal googeln. Schmerzgesicht Lama, die bekommen so eine Falte unterm Auge. Also da sinkt richtig so die Haut unterm Auge ab. Und es bildet sich so eine richtig dicke Falte. Also wenn ich die sehe, weiß ich, okay, ich habe einen Schmerz, ich habe eine Stresssituation, irgendwas passt dem Tier überhaupt nicht. Und dann horche ich ab. Ich horche das Herz ab. Ich habe eine Pulsfrequenz normalerweise von 60 bis 90 Schlägen in der Minute. Habe ich eine Tachykardie, vermute ich wahrscheinlich irgendwo einen Schmerz oder ein anderes Problem. Ich horche mir die Lunge ab. Und dann horche ich mir, wie bei den Wiederkäuern auch, oder beim Pferd mache ich es ja auch, aber beim Wiederkäuer habe ich ja eben diese Einspritzgeräusche oder diese Umwalzungsgeräusche vom Pansen, die habe ich eben beim Neuweltkamel auch. Also C1, C2 befinden sich auf der linken Seite, genau wie beim Rind, da unterscheiden sie sich nicht großartig. Da horche ich ab, höre ich noch was, höre ich eben diese Umwalzgeräusche, was sich ja so ein bisschen anhört, wie, ich sage zu meinen Besitzern, es macht das ein bisschen an wie ein Kiesstrand, wenn Wasser so auf den Kiesstrand draufspült. Also so. Und diese Geräusche sollten eben ähnlich wie beim Rind so ein-, zweimal in der Minute hörbar sein. Dann horche ich mir die rechte Seite an. Höre ich noch Ausleitgeräusche von C3? Wie horcht sich der Dickdarm an? Bauchspannung zu tasten ist relativ schwierig, weil die eine sehr hohe Grundspannung vom Abdomen haben. Also sprich, das Abdomen jetzt durchpalpieren, wie wir es vielleicht vom Hund oder so kennen, ist eher tatsächlich schwierig, weil die Grundspannung schon sehr hoch ist. Und wenn sie natürlich dann ein bisschen das nicht wollen, dass ich sie vielleicht auch angreife, das kommt ja auch immer noch hinzu, dann tue ich mich da natürlich schwer. Und Fieber messen ist immer natürlich das Mittel der Wahl. Hier muss dazu gesagt werden, es sind fließtragende Tiere. Vor allem im Hochsommer kann die Temperatur auch mal über 39 steigen und hat dann nicht unbedingt etwas mit Fieber zu tun. Und hier gilt auch, umso kleiner die Tiere, also Krias, das sind die Fohlen der Lamas und Alpakas, haben einfach eine grundhöhere Temperatur als jetzt vielleicht ein 10 Jahre altes, 150 Kilo schweres Lama, das irgendwo auf der Weide steht.
Weil wir gerade die Schleimhäute und die Schleimhautfarbe kurz angesprochen haben, da ist ja auch immer wieder ein Thema. Parasitenbefall, das kann ja gehen bis zur Bluttransfusion, die da akut notwendig ist. Vielleicht können wir auf das noch ein bisschen eingehen.
Also eins der sicher bei uns jetzt häufigsten Ursachen für einen Notfall beim Neuweltkamel ist Hemonchus contortus. Das ist dieser rotgedrehte Magenwurm oder Barberpole-Worm, wie er auf Englisch heißt. Und es ist ein blutsaugender Magen-Darm-Strochengelid. Und der saugt uns die Tiere einfach leer. Und da kann ich beim Neuweltkamel sehr gut die Fematscher-Skala mir zur Hand ziehen, wie was Großtierärzte von der Ziege kennen, und muss halt dann reagieren. Also sprich, habe ich ein Hämatokrit von unter 8, dann ist es auf jeden Fall überlegenswert, ob ich eine Bluttransfusion durchführe, um das Tier zu retten. Und hier haben wir einfach Glück, dass eine Bluttransfusion beim Lama und beim Alpaka tatsächlich gar nicht einmal so kompliziert ist. Wenn ich das Equipment im Auto habe, egal ob Transfusionsbeutel oder ob ich mir nicht mit Zitrat arbeite. Ich suche mir dann einfach aus der Herde ein ein starkes, gesundes oder augenscheinlich gesundes Tier, weil ich sonst hundertprozentig weiß man es natürlich nie, und zapft dem einfach einmal so 500 Milliliter Blut ab. Währenddessen da das Blut abgezapft wird oder vorher, schiebe ich eine Leitung beim Krankentier. Das kann man sowohl in die Jugularis machen, die Leitung. Hier muss dazu gesagt werden, dass bei erwachsenen Tieren im mittleren Halsbereich die Jugularis unter die Querfortsätze der Wirbeln verschwindet. Also hier werde ich keinen Zugang schieben können, sondern ich nehme entweder so eine Handbreit unter der Mandibula die Stelle oder dort, wo der Hals in den Körper übergeht. Dort kommt die Jugularis auch recht schön zum Vorschein. Da kann ich sehr guten Zugang schieben. Oder, das kennen Rindertierärzte oft, das macht man eben oft beim Kalb, wenn die Durchfall haben, die Ohrvene funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut. Und dann hänge ich das kranke Tier erst einmal an eine Nazelinfusion. Und nachher hänge ich das Blut vom Spendertier an mein Empfängertier. Das bekommt dann für ein paar Minuten mal ein paar Milliliter, vielleicht einmal so 5 bis 10 Milliliter Blut. Dann drehe ich das Blut nochmal ab, hänge nochmal auf die Nazelinfusion um zu schauen, ob ich eine anaphylaktische Reaktion habe. Findet die nicht statt, dann funktioniert es und dann kann ich das restliche Blut über einen Zeitraum von einer halben Stunde bis Stunde langsam ins Empfängertier reingeben. Und das hat schon einigen Alpakas und auch Lamas das Leben gerettet.
Sieht man eigentlich auch, sagen wir mal, Futtermittelvergiftungen, jetzt abgesehen von den Hobbytieren, die sozusagen von den Kindern vielleicht zu viel Süßigkeiten erwischen, aber gibt es so Vergiftungen mit Weidepflanzen auch oder so, wo man dann auch schnell reagieren muss?
Ist auf alle Fälle ein Thema. Und hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir ja viele Wanderer haben. Also ich habe gar nicht oft Vergiftungen aufgrund von der Weide, wobei natürlich Herbstzeitlose wie beim Pferd und bei den anderen Tieren auch ein Problem sein kann. Und vor allem die Herbstzeitlose ist ja auch im Heu immer noch giftig. Aber ich habe die meisten Vergiftungen bei Wandertieren, die zum Beispiel durch Vorgärten wandern und dann mal beim Rhododendron oder beim Oleander naschen. Und der ist natürlich hochgiftig. Und die Vergiftungserscheinungen zum Beispiel mit Rhododendron oder Oleander die fangen richtig an, also die kriegen natürlich neurologische Ausfallserscheinungen, die krampfen auch. Und dann fangen die fast an, wie erbrechen. Also sie können natürlich jetzt nicht erbrechen, sie kauen ja wieder, aber der Magen entleert dann alles, was drinnen ist. Und die schäumen grün aus Maul, Nase, alles, und versuchen irgendwie dieses Zeug, oder der Magen versucht oder der Körper versucht, dieses Zeug wieder loszuwerden. Ich habe tatsächlich noch kein Tier mit so einer Vergiftung retten können. Also die sind dann leider alle entweder gestorben oder ich habe mich dann für die Euthanasie entschieden, weil sie eben so schlecht waren. Es gibt ein Paper aus England, da hat eine Kollegin eine Herde gerettet. 5 Tiere, von denen ist, glaube ich, dann eins gestorben und 4 haben sie überlebt, die eben auch in so einen Oleandergarten reingekommen ist. Dazu muss man sagen, dass beim Oleander oder beim Rhododendron schon 3 Blätter tödlich sein können fürs Alpaka.
Und vor allem, ich denke, man weiß ja dann noch gar nicht, welches, also was
Genau.
es genau war,
Das
ja,
ist auch
wenn
wieder
es,
so eine Ausschlussdiagnostik, was man macht. Wo wart ihr? Was für Pflanzen hat es gegeben? Was könnte es sein? Wo man keine Angst haben muss, also das weiß man jetzt, diese atypische Weidemyopathie, was man beim Pferd kennt mit dem Ahorn, der scheint Lamas und Alpakas nichts auszumachen. Anscheinend scheint es in den Vormägen oder halt in seinem Magensystem, in diesen C1 bis C3, dieses Gift zu neutralisieren, ähnlich wie beim Rind oder bei der Ziege, beim Schaf, denen macht ja der Ahorn auch nichts aus.
Und gibt es auch Notfälle aufgrund von Mangel, weil bei der Fütterung was wirklich drastisch nicht passt? Also fällt das dann unter Notfall oder sind das dann eher so chronische Zustände?
Ja, genau. Na, das sind eher so chronische Zustände. Also es gibt schon Selenmangel. Wir sind in Mitteleuropa, ist ein starkes Selengebiet. Also ich habe schon Tiere gehabt, da war nur noch ganz wenig Selen drinnen. Meistens zeigt sich das, Stuten nehmen nicht mehr ordentlich auf. Kleintier, also die Krias wachsen nicht ordentlich, sie kommen nicht ordentlich in die Höhe. Das sind dann meistens so Mangelgeschichten. Zinkmangel ist sehr, sehr verbreitet, auch beim Neuweltkamel. Hier sind vor allem eben die Alpakas so ein bisschen gefährdet durch diese Vliesproduktion, was sie haben. Vlies braucht ja viel Zink, also wir kennen das ja selber. Zink, Biotin für die Haare, ist beim Alpaka genauso. Und das sind tatsächlich eher so chronische Geschichten, das sind jetzt nicht so Notfälle. Wo wir recht häufig Notfälle immer noch sehen, sind halt Geburten, alles, was mit der Zucht zu tun haben. Und da haben wir schon das Problem, also, oder ich habe da so ein bisschen das Problem, dass ich halt sehr viele Hobbyhalter haben, die halt 1 oder 2 Krias pro Jahr haben wollen und sich dann aber mit der Materie nicht so genau auskennen und dann auch nicht genau wissen, wie lang tragt das Tier jetzt genau, wann hat die Geburt stattgefunden. Also da sind so Probleme vor der Geburt eben schon. Tortio uteri ist eine sehr häufig vorkommende Erkrankung bei Alpaka- und Lama-Stuten. Und das Problem ist, die können halt schon in jedem Stadium der Trächtigkeit vorkommen. Nicht so wie beim Rind, dass man sagt, in der Geburt mehr oder weniger passiert, sondern das kann auch schon Monate vor der Geburt mal stattfinden. Und dann ist es natürlich so, man versucht zu reponieren, was zum Glück durch die Rollmethode ist. Wir haben kleine Tiere, also Alpaka 60 bis 90 Kilo, Lama schon ein bisschen schwieriger, aber ich sage mal bis 150 Kilo. Kriegt man es auch mit 3, 4 Leuten noch ganz gut gerollt, kann man ihn wieder gut öffnen und dann muss man halt warten auf die Geburt. Und das Problem ist, die können halt aber immer wieder mal eine Torsion bekommen und sie sorgen es halt dann tatsächlich auch eher sehr spät, dass sie ein Problem haben, dass sie Schmerzen haben und dann haben wir eben wieder das Problem Unterversorgung vom Kriegs, vielleicht schon ein totes Kriegs drinnen etc. pp. Eine Sache, die vielleicht sehr interessant sein könnte, eine Retentio secundarium, also Nachgeburtsverhalten, ist nicht, wie lange gedacht, ein Notfall wie beim Pferd, sondern hier haben wir tatsächlich einen Vorteil, sie sind wie die Rinder. Also selbst wenn die Nachgeburt drinnen bleibt, was ich beim Rind jetzt auch nicht machen würde, aber selbst wenn ein Stück drinnen bleibt, die kriegen keine Probleme damit. Obwohl sie die gleiche Plazentaform haben wie das Pferd. Ich rate trotzdem, Besitzer noch 6 bis maximal 12 Stunden anzurufen, zu sagen, Nachgeburt hat sich nicht gelöst. Dann kann man die sehr gut mit einer Kochsalzlösung rausspülen. Die brauchen meistens nicht einmal Antibiotikum. Ich decke dann entzündungshemmend ab, weil ich mir denke, so nach einer Geburt ist das Schmerzmittel vielleicht ganz nett. Die können trotzdem dann ein paar Wochen später ganz normal wieder tragend werden.
Und kommt es auch manchmal wirklich dazu, dass man eine Sektion machen muss, also dass man operieren muss, wenn jetzt so eine Torsio da ist?
Ich muss auf Holz klopfen. Ich betreue relativ viele Geburten. Ich habe jetzt die meisten noch so hinbekommen. Sektios sind jetzt nicht so häufig, wie wir es vielleicht beim Rind haben. Aber das ist vielleicht auch deswegen, weil wir einfach nicht die Zahl haben, wie wir sie beim Rind haben. Sektios sind aber wirklich ganz normale Alltagsgeschichten eigentlich bei den Neuweltkamelen. Und es ist auch nichts, vor was sich der Tierarzt fürchten muss, wenn er schon mal eine Schaf-Ziegen-Rinder-Sektio gemacht hat. Ich kann die leicht sedieren oder ich mache sie im wachen Zustand. Ich kann es ganz normal mit Lokalanästhetikum einspritzen. Der einzige Unterschied ist, ich mache es auch von der linken Seite ganz genau gleich wie bei allen anderen Wiederkäuer. Ich muss nur schauen, dass ich nicht zu weit oben ansetze, weil dort, wo man normalerweise beim Rind den Schnitt ansetzen würde, befindet sich beim Alpaka eine ziemlich große Milz. Und deswegen machen Alpaka- und Lama-Tierärzte einen 45-Grad-Winkel zu den Vertebrae und schneiden schief. Also wir schneiden sozusagen nicht gerade runter, sondern wir schneiden in so einem leichten Winkel, damit wir eben die Milz nicht verletzen. Man muss dann dazu sagen, die Gebärmutter ist viel, viel dünner als beim Rind. Also da auch aufpassen, wenn man da reinschneidet, dass man nicht sofort da irgendwo durchschneidet. Alpakas und Lamas sind ein bisschen empfindlicher wie das Rind. Also die mögen jetzt freie Flüssigkeit im Abdomen nicht so gerne. Die kriegen dann da gleich leichter mal eine Peritonitis. Deswegen versucht man das zu vermeiden. Das Gute ist natürlich, wir haben sehr kleine Tiere. Jetzt wieder die Größe kommt uns da so ein bisschen zum Vorteil. Ich kann in den unter Anführungszeichen sterilen Raum gehen. Also ich muss es jetzt nicht im Stall, im Stroh machen, sondern ich kann das auch beim Besitzer in der Garage machen zum Beispiel.
Gibt es auch bei den Neugeborenen Notfallsituationen, sage ich jetzt einmal, dass man wirklich zu einem neugeborenen Krieger gerufen wird?
Ja, also die Geburt, das ist auch so ein Fun Fact, der dreht sich zwar jetzt leider gerade so ein bisschen aufgrund, glaube ich, einfach der Domestikation bei uns, aber Alpakas und Lamas sind Taggebärer, nicht wie das Pferd, das gerne mal in der Nacht gebärt, sondern das Alpaka und Lama gebärt gerne an schönen Tagen zwischen 7:30 Uhr morgens und 11:30 Uhr vormittags,
Mal, wie
bei
praktisch, ein Traum für alle Tierärztinnen, ne?
Leichten Wind und Sonnenschein. Das hat damit zu tun, dass die eben dort in den Anden in einem Wüstenklima leben, sprich tagsüber sehr warme Temperaturen, aber nachts sehr, sehr kalte Temperaturen. Also immer unter dem Gefrierpunkt, oft bis minus 20, 30 Grad. Und es würde natürlich so ein Neugeborenes eher schlecht wegstecken. Und dann kommt noch ein Fakt dazu. Lamas und Alpakas haben eine festsitzende Zunge. Also auch hier Shoutout für alle Pferdetierärzte. Wenn ihr einen Alpaka oder Lama in der Maulhöhle untersucht, nicht wie beim Pferd die Zunge nehmen und anwinkeln oder ein bisschen rausziehen, damit bricht man beim Lama und Alpaka die Zungenknochen. Deswegen, Zunge bleibt im Maul, die können auch nicht lecken, die lecken ihre Neugeborenen auch nicht trocken.
Danke für die Warnung.
Ja, genau, das war mir irgendwie nur wichtig. Deswegen bekommen die eben immer, also immer ist jetzt übertrieben, wie gesagt, es dreht sich jetzt gerade ein bisschen, aber meistens vormittags bei schönem Wetter und ein bisschen Wind, dass die Sonne und der Wind eben das Kria trocknen können. Wir haben hier Tiere mit einem sehr langen Hals und sehr langen Gliedmaßen. Und das ist natürlich für jeden Tierarzt Horror. Die können in alle verschiedenen Fehllagen, die man sich so vorstellen kann, liegen. Und dann hat man aber halt nur dieses winzige Tier mit diesem winzigen Becken und dieser doch recht brüchigen Gebärmutter und muss dann irgendwie schauen, dass man den Kopf oder Beine und Kopf oder sonst irgendwas wieder in die richtige Lage bringt, um das rauszubekommen. Das ist so der erste Notfall. Aber mit viel Gleitgel und ein bisschen Gefühl funktioniert das soweit auch ganz gut. Und so abwehrend Lamas und Alpakas sonst sind, in Geburtssituationen lassen sie sich meistens wirklich sehr gut helfen, als würden, jetzt vermenschlicht sich so ein bisschen, aber es ist so ein bisschen, als würden sie wissen, dass wir ihnen helfen wollen. Und dann, wenn das Kria heraus ist oder auch nach einer normalen Geburt, sollte es eigentlich innerhalb von 2 Stunden stehen und trinken. Und hier können so die ersten Probleme sein, vor allem wenn ich Besitzer habe, die sie vielleicht nicht so gut auskennen. Das Kria wird ohne Immunsystem geboren. Das braucht das Kolostrum, um eben Immunsystem aufzubauen. Und diese Darm-Blutschranke schließt sich aber nach 24 Stunden. Und neuere Forschungen haben jetzt ergeben, dass sich der Großteil dieser Darm-Blutschranke schon nach 12 Stunden schließt. Also sind die ersten 12 Stunden eigentlich essentiell im Leben eines Krias, damit es an die Mami rankommt. Und hier gibt es eben verschiedene Probleme. Die Mutter ist vielleicht eine Erstgebärende, lässt das Kria nicht gleich dran. Das Kria ist vielleicht ein bisschen dämlich und findet die Zitzen nicht. Sprich, verpasst es die Aufnahme von Kolostrum in den ersten 12 bis 24 Stunden, habe ich ein Tier ohne Immunsystem. Und da Probleme werden passieren, wenn nicht sofort. In ein paar Tagen und wenn nicht in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, spätestens nach 3 Monaten. Und das ist unser erster Notfall. Und wenn ich sowas habe, wenn ich weiß, okay, das Kria hat wirklich in den ersten 24 Stunden kein Kolostrum aufgenommen, wieder kommen wir wieder zurück, komme ich um eine Bluttransfusion nicht rundherum, weil ich anders das Immunsystem nicht in mein Tier reinbekomme. Deswegen sage ich zu Besitzern immer, ihr müsst euch eine Kolostrumbank einrichten zu Hause. Sprich, besorgt euch von einem befreundeten Landwirt und da ist es mir egal, ob es Rind, Ziege ist. Schaf ist ein bisschen zu fett, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ein Kolostrum, am liebsten sind mir hier die Ziegenbauern, die Käse produzieren, weil sobald Rohmilchkäse produziert wird, wird die Milch total stark überwacht. Also sprich, ich habe keine Listerien, Salmonellen oder irgendeinen anderen Käse da drinnen, den was ich nicht brauche. Und da hole ich mir 1 Liter und fülle das in so Ziplock-Beuteln um 200 Milliliter ein und gefrier die dann einfach ein. Kolostrum hält sich ein Jahr bei minus 20 Grad ganz wunderbar mit allen Inhaltsstoffen, was ich brauche. Wenn ich einen Krier habe, ich bin mir nicht sicher, ob die Mutter genug Kolostrum hat etc., taue ich das auf. Erwärmt es vorsichtig, gebt dem Kria das schon mal ein und habt es zumindest einmal abgedeckt. Was gibt es noch? Nabelprobleme gibt es. Meconium sollte innerhalb von 18 Stunden abgesetzt werden. Wenn das nicht passiert, kann es zu Koliken kommen. Frühgeborene sind sehr häufig und sehr schwer zu erkennen. Oder beziehungsweise sie sind leicht zu erkennen, aber ich weiß eigentlich nie, ob es ein Frühgeboren ist oder nicht. Warum ist es so? Lamas und Alpakas haben eine sehr variable Tragezeit. Wir sprechen hier von 335 bis 360 Tagen. In meiner Praxis hatte ich ein Lama, das hat 416 Tage getragen, also über ein Jahr. Und das Kria ist ganz normal auf die Welt gekommen. Das war nicht zu groß, es war nicht zu klein, es war genau perfekt. Ich hatte auch schon ein eigenes meiner eigenen Tiere. Das hat genau am 345. Tag geworfen. Das ist so die Durchschnittszeit, wo wir sagen, das ist so das, wo normalerweise ein Krier auf die Welt kommen sollte. Das war eine hochgradige Frühgeburt. Das war überhaupt nicht fertig, obwohl es am perfekten Geburtszeitpunkt eigentlich auf die Welt gekommen ist. Wie sieht man sowas? Gibt es eine ganze Liste von 12 Punkten, aber die wichtigsten Sachen ist, die Schneidezähne sind noch nicht durchgebrochen. Also Krias kommen mit den ersten, also I1 auf die Welt beidseitig und sogenannte Floppy Ears haben die. Normalerweise stellen sich diese doch relativ langen Ohren, sowohl beim Lama als auch beim Alpaka, gleich nach der Geburt auf. Die hängen dann oder die Spitzen hängen. Es schaut sehr süß aus, aber so Floppy Ears, also Ohren, die sich nicht selber aufstellen können, sind immer ein Zeichen dafür, dass das Kria noch nicht ganz fertig ausgebacken ist. Natürlich weiche Gelenke, nicht selbstständig stehen können, das sind so andere Sachen, die was natürlich hinweisen.
Und was kann man dann für diese Frühgeborenen tun?
Diese Frühgeborenen brauchen dann meistens so ein bisschen Starthilfe in Form eben von vielleicht ein bisschen Energie, eine kleine Infusion mit ein bisschen Glucose, ein paar Vitamine, Selen. Und dann sind die sicher Tiere, die auf eine Zufütterung angewiesen sind vom Besitzer. Das mache natürlich jetzt nicht ich als Tierarzt, aber ich als Tierarzt bin natürlich die betreuende Funktion nebenbei. Jetzt habe ich schon angesprochen, mir wäre ein Thema noch ganz wichtig, nämlich Glucose und Neuweltkamele. Es hat sich zwar schon sehr stark rumgesprochen bei vielen der Kollegen, die es nicht so häufig Alpakas und Lamas machen, aber es ist so, dass Glucose-Infusionen IV, wie man sie einfach von unseren Wiederkäuern kennen, beim Neuweltkamel absolut tabu sind, weil Neuweltkamele von Haus aus unter Anführungszeichen Diabetiker sind. Also die haben schon einen viel höheren Glukosespiegel als jetzt ein Rind und eine drei- bis vierfache Erhöhung des Glukosespiegels, vor allem in Krankheitssituationen, ist ganz alltäglich. Und wenn ich dann noch von außen noch mal eine 20-prozentige Glukose obendrauf schütte, kann ich mir vorstellen, dass es für das Tier nicht gut ausgeht. Und der tiermedizinische Neuweltkamelpapst, nämlich Dr. Professor Christopher Zebra, der meinte mal in der Fortbildung, wo ich ihm zuhören durfte, wir Tierärzte haben wahrscheinlich mehr Tiere durch Glukoseinfusionen getötet als die eigentliche Krankheit, wegen wessen wir die Glukoseinfusion gegeben haben. Und das finde ich sehr anschauend. Und deswegen sage ich, Glukoseinfusionen nur nach Blutkontrolle. Also ich kann einfach mit einem ganz normalen Glukosemessgerät den Blutzuckerspiegel messen und dann sehe ich eh sofort, braucht er eine Glukose oder nicht. Und ich hatte in meiner Laufbahn bei einem erwachsenen Tier noch nie, dass ich es gebraucht hätte, dass der eine Glukoseinfusion gebraucht hätte. Anders wiederum Krias, vor allem hier die Frühgeborenen oder die neugeborenen Krias, die kann schon mal sein, dass die mit einer Hypoglykämie zu kämpfen haben, aber trotzdem auch hier kontrolliere ich immer vor und nach einer Glukosegabe. Brauche ich noch mehr oder brauche ich nicht mehr? Und ich orientiere mich immer bei einer 5-prozentigen Glukose. Ich würde dem auch nie eine 20-prozentige Glukose, weil wenn Neuweltkamel Probleme hat, dann entwickelt die eine Insulinresistenz. Sprich, die Glukose kann aus dem Blut nicht in die Zellen transferiert werden und bleibt dann einfach dort, wo es ist und macht halt dann im schlimmsten Fall eine Hyperglykämie, einen hyperglykämischen Schock und am Ende halt dann Tod.
Gibt es eigentlich auch, so wie wir es vom Rind kennen, diese Kälberdurchfälle oder Pneumonien bei den Krias? Ist das auch ein Thema oder sieht man Durchfall jetzt eher selten?
Durchfall sieht man immer wieder mal, aber man sieht zum Glück auf Holzklopf nicht diese klassischen Kälberdurchfälle, wie wir sie beim Kalb kennen, die dann auch halt schnell mal lebensbedrohlich bei den Kälbern werden. Es gibt schon Kryptosporidien etc. auch bei den Neuweltkamelen, aber es ist zum Glück relativ selten. Unser Hauptgegner bei den Krias sind sicher die Kokzidien, die auch früher kommen, als wir es vom Kalb kennen. Da kämpfen wir gegen Kokzidien eigentlich von Geburt an. Pneumonien, auf jeden Fall ein Problem, sehen wir ziemlich häufig, ist sicher auch eins, jetzt nicht unbedingt Notfälle, aber eins der häufigsten Gründe, warum wir zu Neuweltkamelen gerufen werden. Und das ist einfach, die sind am Anfang noch nicht sehr resistent gegen irgendwas. Und die Mütter sind oft sehr ichbezogen, wenn man das so sagen darf. Also es stürmt und regnet und das Kria ist 2 Tage alt und die Mutter geht trotzdem auf die Wiese rausgrasen. Also ihr ist es dann so ein bisschen egal, ob das jetzt da mitkommt oder nicht. Die kommen dann natürlich mit, verkühlen sich dann vielleicht und bekommen dann eben schneller mal ein Problem mit irgendwelchen Lungenentzündungen. Deswegen wird man vor allem so in den kühleren Monaten, also so die bei den Herbstkrias oder bei den ganz frühen Frühjahrskrias, immer wieder Alpaka-Junge sehen mit kleinen Mäntelchen an. Die haben tatsächlich ihre Daseinsberechtigung, weil wir da einfach die Krias in den ersten Monaten, also ersten Wochen so ein bisschen vor sich selbst und vor ihrer eigenen Mutter schützen.
Wenn wir jetzt ein bisschen noch auf die Sozialgefüge eingehen, es ist ja so, dass die Krias gar nicht so lang trinken bei den Müttern, aber dass sie für das soziale Umfeld eigentlich bis zum 8. Lebensmonat bei den Müttern bleiben sollten. Ist es ein Problem mit zum Beispiel Rangkämpfen oder pubertären Kämpfen, dass man dann auch wirklich so Verletzungen oder Wunden hat?
Also ja, gibt es auf alle Fälle, aber vor allem, wenn die halt noch so klein sind, sage ich mal, passiert eher da nichts. Die Verletzungen kommen eher dann in den Absetzergruppen, zustande, beziehungsweise wenn Absetzer, und hier spreche ich vor allem von den Hengsten, also von den männlichen Tieren, vielleicht mit großen Zuchthengsten, die schon älter sind, zusammen in eine Gruppe geschmissen werden, weil Lamas und Alpakas haben ja oben eine Kauplatte, so wie wir sie beim Rind auch kennen, und unten eben die Schneidezähne. Und dann bei männlichen Tieren ist oben der dritte Schneidezahn, also I3, wird zu einem Kampfzahn. Und die Canini, also so wie beim Pferdehengst auch, wird auch zu einem Kampfzahn. Und diese, und unten eben auch der Canina. Also insgesamt haben wir dann sechs so Kampfzähne. Und diese Zähne sind gebogen wie Dolche und sind messerscharf, haben ganz scharfe Spitzen, also wirklich so spitz wie eine Katzenkralle, kann man so sagen. Und durch diese gebogene Form ist es dann so, wenn die kämpfen, beißt das Tier ein in die Haut. Und durch die gebogene Form zieht er aber den Zahn nicht heraus, wie jetzt zum Beispiel eine Katze oder ein Hund, sondern reißt an. Und da die noch kaudal gerichtete Seite eben so scharf ist, schneidet er dann einfach da durch Haut, Fleisch, Muskeln, Samenstränge, Ohren, Augen etc. einfach durch.
Sieht man spannende Verletzungen
Man sieht
dann.
ganz spannende Verletzungen. Das ist mitunter auch ein Grund, warum Hengsten sich ganz ungern auf Hoden oder auf die Beine greifen lassen. Weil wenn sie kämpfen, dann beißt der andere Hengst immer erst in die Beine und dann eben versucht er an die Hoden zu gehen. Die liegen eben so ganz unterm Schwanz auch drinnen, damit sie eben auch geschützt sind. Und deswegen finden Hengste das nicht gut bei Untersuchungen, wenn man da zu viel rumtatscht. Sie müssen es natürlich tolerieren, wie beim Pferd auch, aber das ist mit der Grund, warum die so Abwehrbewegungen machen. Aber damit eben diese Verletzungen nicht passieren, rate ich immer dazu, die Hengstzähne regelmäßig zu kontrollieren und falls man merkt, sie sind sehr spitz, sehr scharf, sie abzuschleifen. Ich bin dagegen, sie zu amputieren. Die haben eine Wurzel, die haben einen Nerv und wenn ich da einfach das absäge, dann eröffne ich die Pulperhöhle und ich glaube, dass das einfach wehtut.
Gibt es generell viele Zahnprobleme, so wie bei den Pferden man das kennt, dass man doch regelmäßig auch die Zähne behandeln muss?
Jein. Wir sehen relativ häufig bei mittelalten Tieren, sprich 5 Jahre bis 9 Jahre, Zahnwurzelabszesse. Wir wissen nicht genau, woher sie kommen. Sie sind zum Glück meistens in der Mandibula und sie zeigen sich, die Tiere fressen ganz normal und auf einmal hat er eine Schwellung unten am Kinn, die aufplatzt und dann rinnt der Eiter raus. Und wenn man dann Röntgen macht, sieht man, dass es von dem Zahn auskommt. Wir wissen, es wird Forschung in die Richtung betrieben, aber man weiß nach wie vor nicht ganz hundertprozentig genau, warum das bei dieser Tierart so häufig vorkommt und warum das eben die Mandibula betrifft und nicht die Maxillaris. Früher habe ich immer gedacht, man muss bei den Zähnen relativ wenig machen. Die Tiere werden aber jetzt zum Glück immer älter und sie sind einfach Raufaserfresser. Und deswegen haben wir schon wie beim Pferd auch immer wieder mal so ein Wellengebiss oder irgendwelche eine Hakenzähne. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, alles, also sowieso die Herde kontrolliere ich ja sowieso einmal im Jahr die Zähne durch. Und ich bin jetzt draufgekommen, dass vor allem ältere Tiere, 14 Jahre plus, immer wieder mal die Backenzähne geschliffen bekommen, weil die halt dann wirklich einfach so Wellen oder auch so Hakenzähne bekommen. Die Spitzen, wie wir sie beim Pferd kennen, haben die nicht, weil sie ein Wiederkäuergebiss haben und kein Pferdegebiss. Sprich, die brauchen diese angeschliffenen 45-Grad-Stellungen im Kiefer, damit sie eine Acht kauen können. Also wenn man sich mal so einen Kamelartigen anschaut, kauen die nicht wie beim Rind immer von einer Seite und wechselt dann auf die andere Seite, sondern sie kauen schöne Achten. Das ist auch so was, auf was ich achte. Wenn ich sehe, okay, der kaut eine Acht, dann weiß ich, bei den Zähnen passt alles.
Wie ist es generell mit einer Narkose? Gibt es da irgendwas, was man beachten sollte?
Die einzigen Narkosen, die ich eben benutze, ist beim Kastrieren. Ansonsten sediere ich nur leicht. Hier widerspreche ich vielen Kollegen so ein bisschen, weil es wird halt gesagt, man soll die Tiere 12 Stunden fasten lassen vor der Narkose. Und das macht halt meiner Meinung nach keinen Sinn, weil ich habe hier einen Wiederkäuer. Da ist in C1 und C2 verbleibt das Futter 24 bis 48 Stunden. Sprich, ich müsste das Tier 48 Stunden fasten lassen, damit ich die Vorwägen, also nicht die Vorwägen, sondern dass ich Kompartiment 1 und 2 leer bekomme. Das mache ich aber nicht, weil ein Tier, das so lange hungert, ist einfach kreislauftechnisch viel, viel schlechter aufgestellt. Und außerdem bringe ich mir ja meine ganze Population, die da drinnen wohnt, also meine Bakterien, Protozoen, Pilze, komplett durcheinander, wenn ich das leer räume. Deswegen halte ich nicht so viel vom Fasten. Was ich schon sage, kein Kraftfutter. Also Heu dürfen sie bis zum Schluss. Kraftfutter natürlich 12 Stunden vorher keins geben, weil ich einfach die Übersäuerung vermeiden möchte. Dann ist nur darauf zu achten, dass ich eine, der Anführungszeichen, Auslaufbarriere baue, damit eben der Magensaft oder Futterteile, die sich eben in C1, C2 noch befinden, mehr näht die Speiseröhre hochlaufen und dann eben den Weg retour in die Luftröhre finden. Und das kann ich aber ganz einfach machen, indem dass ich einfach eine Handtuchrolle oder ein Kissen unter den Hals lege. Am besten dort, wo eben wieder Hals wieder in den Körper übergeht, weil dann baue ich mir sozusagen so eine Barriere, dass das Futter den Saft gar nicht aufsteigt und dann wieder abrinnt. Das wird's eben nicht machen. Und was ich auch immer mache, ist, ich blende die dann, also die bekommen ein Handtuch oder ein Buff oder ein Schal, irgendwas über die Augen, weil sie dann einfach weniger Narkose brauchen, länger ruhig liegen. Das funktioniert ziemlich gut.
Generell zum Handling, wir sind ja als Tierärztinnen auch nicht die beliebtesten.
Nein.
Wie geht man denn mit den scharfen Hängszähnen um? Und sie können ja auch spucken.
Ja. Die Hängszähne sind, wenn sie eben nicht gemacht werden, das können tatsächlich ein Problem sein. Also ich kenne auch Kollegen, die recht schwer verletzt worden sind durch diese Hängszähne. Ich habe mir selber bei der einen oder anderen Kontrolle schon mal einen Finger reingeschnitten. Wenn ich das natürlich habe, dann werden sie gleich abgerundet, noch vor Ort und Stelle. Die Spucken ist eine sehr lästige Eigenschaft, aber sie spucken halt immer noch vorne raus, sage ich einmal. Und da erwarte ich eigentlich von meinem Halter so, dass der das Tier so unter Kontrolle hat, damit ich eben nicht angespuckt werde. Es gibt den einen oder anderen Haltegriff, da sind manche Alpaka-Halter zwar nicht so begeistert, wenn ich den anwenden lasse, also ähnlich wie Nasenbremse beim Pferd, gibt es beim Alpaka oder Lama, bei beiden, den sogenannten Ear-Twitch. Sprich, ich greife an die Ohrbasis des Tieres, greife richtig fest zu, drücke richtig fest zu und wenn sie sich ein bisschen wehren, be bewege ich meine Hand ganz leicht und knicke die so ganz leicht ein, eben dieser Twitch. Der wird eben von vielen Haltern aber nicht gerne gesehen, weil es natürlich eine Zwangsmaßnahme ist, die dem Tier auch wehtut. Das wollen die nicht, ist ja auch verständlich. Aber ich sage immer, wenn das Tier krank ist oder ich muss Blut abnehmen, ich muss irgendwie an die Jugularis, ich muss einen Zugang legen, dann brauche ich, dass das Tier für 30 Sekunden einfach einmal still ist. Und wenn das durch den Ear-Twitch ich die Narkose oder eine Sedierung vermeiden kann, dann mache ich das kurz. Das ist nicht zum Trainieren, das ist nicht für alltägliche Übungen wie Zehennägel schneiden oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich dann, wenn ich als Tierarzt schnell zum Tier muss, schnell irgendwas machen möchte und dann muss das einfach funktionieren und dann muss der Halter einfach das Tier so darauf vorbereiten und sagen, okay, passt, jetzt musst du dich 30 Sekunden ruhig halten und dann darfst du eh wieder deines Weges gehen. Ja, ich würde halt einfach wirklich gerne nochmal so ermutigen, dass auch Kollegen, die vielleicht keine oder ganz wenig Neuweltkamele machen, vor allem bei einem Notfall nicht von vornherein Nein sagen, weil sie sich vielleicht nicht auskennen, sondern ich finde es halt einfach wichtig, wir haben Tiermedizin studiert, wir sind alle durch dieses extrem schwere, extrem lange Studium durchgegangen. Ich meine, jeder Kleintierarzt hat irgendwann mal Rind gemacht und jeder Rinderpraktiker hat irgendwann einmal Kleintiere machen müssen im Studium. Und deswegen sage ich immer, man ist einfach die beste Option in dem Moment, wenn ich zu einem Notfall komme. Und ich sage jetzt einmal, wenn ich nichts mache, dann stirbt es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn ich was mache, dann kann es beim Neuweltkamel halt auch sein, dass es stirbt, aber dann hat es wenigstens eine Chance gehabt. Und deswegen ist einfach ganz wichtig, auch, also vor allem jetzt die jungen Kollegen, einfach do it. Und ich biete auch immer gerne an, ich arbeite mit Kollegen aus Österreich und aus der Schweiz und aus Deutschland zusammen. Die können mir auch, die schreiben mir auch regelmäßig meine WhatsApp oder rufen mich mal an, du, ich habe hier das und das vorliegen, was wären denn deine Ideen? Und dann macht man ein kurzes Brainstorming und damit haben wir sicher schon das ein oder andere Tier in einer misslichen Lage geholfen, vielleicht sogar gerettet oder das Leben zumindest besser gemacht. Und deswegen sage ich immer, fürchtet euch nicht, einfach machen, erinnert euch dran, was ihr studiert habt und macht es dann einfach so gut, wie ihr es könnt, weil ich bin mir sicher, es gibt wenige Leute, die es besser können als ihr in dem Moment und von daher seid ihr die beste Chance für den Notfall beim Neuweltkamel.
Na, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt ein super Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch.
Ich sag danke.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.